Also grundsätzlich richtet sich unsere Dienstzeit nach dem Sonnenstand. Wir melden zum Sonnenaufgang an und zum Sonnenuntergang wieder ab. Wetter ist ein großer Faktor in der Luftrettung, überhaupt in der Fliegerei. Also wir fliegen immer nach Sicht. Das heißt, ich muss sehen, wo ich hinfliege. Im Nebel sieht man keine Stromleitung, sieht man keine Windräder und würde tatsächlich auch die Orientierung verlieren, weil du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Ja. Und das würde im Zweifel mit einem Unfall enden. Und deswegen gibt es Wettermindestbedingungen, die einzuhalten sind. Und genau, im Zweifel muss man am Boden bleiben. Fliegen ist sowieso mein Traum. Fliegen ist was Tolles. Es ist hier die Kombination letztendlich. Und man macht noch was Gutes dabei. Man kann im besten Fall noch jemandem dabei helfen.
No warnings, no cautions from the district.
Light status.
Ready lights on.
Cabin clear.
Clear.
Before takeoff, departure briefing.
Bereich 2, Fotostart Richtung Westen, 400 Decision.
Check is completed.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klinik Klartext. Ich bin Sandra und ich habe heute den Mario da. Er hat gesagt, wir treffen uns um 18.26 Uhr und warum das so ist und was er macht, das erzählt er euch jetzt. Herzlich willkommen. Stell dich doch kurz vor.
Ja, hi, ich bin der Mario. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus dem Landkreis Wolfenbüttel, bin verheiratet und habe eine Tochter. Und ich bin der Pilot vom Rettungshubschrauber Christoph 4, einer von 10 Piloten. Und ja, freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, schön, dass du da bist. 10 Piloten, seid ihr hier an der MHH oder?
Genau, also ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen.
Gerne.
Die Piloten werden von der Bundespolizeifliegerstaffel in Gifhorn gestellt. Und da haben wir 10 aktive Rettungspiloten, die unter anderem hier, aber auch den Christoph 13 in Bielefeld besetzen. Das heißt, wir fliegen nicht nur Rettungshubschrauber, sondern unsere Hauptaufgabe ist es eigentlich, Polizei, Bundespolizeihubschrauber zu fliegen. Das ist quasi zum einen ein Aufklärungs- und Beobachtungshubschrauber mit einer Wärmebildkamera, so wie man es vielleicht aus dem Film kennt, das fliegende Auge oder so. Und zum anderen fliegen wir halt noch einen Transporthubschrauber, Super Puma nennt sich der, wo 18 Personen Platz haben quasi. Da transportieren wir in der Regel Einsatzkräfte damit, machen Feuerlöschen, Außenlast bei Hochwasser. Aber das soll jetzt hier heute nicht das Thema sein, sondern wir wollen über einen Rettungshubschrauberpiloten sprechen.
Ja.
Wir sind halt auch hier auf dem Christoph 4 und Christoph 13 dann tätig.
Wie kommt man dazu, Hubschrauberpilot zu werden?
Bei mir war das tatsächlich ein Kindheitstraum. Ich war mit meinen Eltern in der Schweiz beim Wandern und dann kam der Rettungshubschrauber. Ich bin der Meinung von der Rega an und haben mich meine Eltern da quasi gar nicht wegbekommen, bis da mich wieder gestartet ist. Ja, und dann, wie das dann so ist, dann guckt man Medikopter 117.
Ja, lang, oder Notruf, ne? Habe ich früher geguckt.
Ich glaube, heutzutage guckt man Bergdoktor.
Ja, wahrscheinlich, ja.
und ja, dann kam es irgendwann dazu, wo meine Mutter zu mir sagte, Junge, was willst du jetzt mal wirklich werden? Und dann habe ich mich da schlau gemacht und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht den zivilen Weg, da muss man auch viel Geld in die Hand nehmen und den Pilotenschein selber finanzieren. Oder eben man macht es über eine behördliche Organisation, sei es Bundeswehr oder eine der Polizeien oder eben die Bundespolizei. Die ist es bei mir letztendlich geworden und bin ich sehr dankbar drüber, dass das alles so geklappt hat. Ich musste also erst Polizeiausbildung machen damals und konnte mich danach, nachdem ich Polizist war, bewerben für die Pilotentätigkeit. Habe das dann auch direkt geschafft, war dann in der Pilotenschule und bin dann letztendlich seit 2015 fertiger Pilot. Genau.
Wie lange hat das gedauert? Weil wenn du sagst, erst Polizei, ne, und dann noch.
Genau, das waren 2,5 Jahre Polizeiausbildung in meinem Fall. Und dann war ich ein halbes Jahr Bereitschaftspolizist unten im Bereich der französischen Grenze in der Bereitschaftspolizeiabteilung. Und die Pilotenausbildung ging dann circa 1,5 Jahre.
Aber ich habe gehört, die Aufnahmeprüfungen sollen da total schwierig sein, ne? Allein schon bei der Polizei, oder? Sporttest und ich glaube auch Wissenstest und alles, ne?
Richtig, genau. Ja. Also man musste erst das polizeiliche Auswahlverfahren bestehen. Und dann eben den Pilotentest.
Ja, Pilot auch nochmal. Ne? Ich weiß noch, bei mir in der Schule war auch jemand, der wollte Pilot werden. Der hat das irgendwie, Augen waren zu schlecht oder wie auch immer. Dann sollte man vielleicht kein Pilot werden, aber da sind die Aufnahmeprüfungen auch schon hart. Ne?
Absolut. Da kann ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen.
Ja, mach doch.
Ich bin der Meinung, seit 2018 gibt es die Möglichkeit. Das ist das sogenannte Pilotprojekt tatsächlich gewesen. Mhm. Wenn man sich quasi für den gehobenen Dienst der Bundespolizei bewirbt, aber schon im Hinterkopf hat, dass man Pilot werden möchte, kann man das da schon kundtun. Dann macht man zunächst den Eignungsauswahltest für die Bundespolizei, für das Studium, für den gehobenen Dienst. Und wenn man das besteht, kann man auch direkt beim DLR in Hamburg, also da, wo auch Lufthansa, ADAC und alle bekannten Unternehmen so ihre Eignungstests machen, den Fliegertest für die Bundespolizei machen. Mhm. Und wenn man den schafft, hat man dann mehr oder weniger mit Einstellung in die Bundespolizei schon den sicheren Platz im Pilotenlehrgang quasi.
Wie war das so, das erste Mal im Hubschrauber abzuheben?
Das war damals bei mir noch anders. Die Luftfahrerschule hatte ursprünglich einen eigenen Auswahltest und da musste man schon im Auswahltest Hubschrauber fliegen.
Oh Gott, aber also, im Simulator, oder?
Nee, tatsächlich im Schulungshubschrauber direkt. Okay, ja. 2x20 Minuten ist man da geflogen und da wurde direkt die Mehrfachbelastung überprüft. Mhm. Ne? Man wurde erstmal so ein bisschen rangeführt, wie kommt man klar überhaupt mit den einzelnen Steuerorganen so umzugehen und dann hat man parallel über Funk noch Matheaufgaben bekommen oder Aufgaben, um diverse Sachen abzulesen, einfach um zu testen, wie belastbar ist. Ist der Mann.
Okay, muss man schon ganz schön was leisten dann auch.
Genau. Mittlerweile wird das, wie gesagt, beim DLR gemacht in Hamburg, beim Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da wird das dann alles am Rechner letztendlich überprüft.
Ja, dann machst du das dieses Jahr dann jetzt 10 Jahre.
Genau.
Ne? Oder? 10 Jahre.
Stimmt,
Jubiläum.
Jubiläum, genau.
Und was machst du den ganzen Tag? Und warum haben wir uns heute um 18.26 Uhr quasi getroffen? Oder nicht davor zumindest.
Genau, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weitergehen.
Ja, bitte.
2015 bin ich ja dann erstmal berechtigt worden, Hubschrauber zu fliegen. Das bedeutet aber nicht, dass ich direkt Rettungshubschrauber fliegen durfte, weil eine Grundvoraussetzung und eine hohe Hürde, die man da bewältigen muss, ist die Flugerfahrung. Nämlich 1000 Stunden als verantwortlicher Pilot muss man nachweisen, um so einen Rettungshubschrauber als verantwortlicher fliegen zu dürfen. Und das konnte ich dann quasi im Rahmen des Polizeidienstes in Gifhorn machen, indem ich diesen Aufklärungs- und Beobachtungshubschrauber fliegen durfte. Wir haben da viel Bahnstrecken überwacht, Personen gesucht, Fahndungen nach Sachen und Personen.
Na, ihr seid dann immer die vor meinem Schlafzimmerfenster irgendwie eine halbe Stunde kreisen.
Zum Beispiel.
Ja, okay.
Genau. Also es können auch die Kollegen hier aus Hannover sein. Die Landespolizei hat auch Hubschrauber, sodass die sicherlich auch mal manchmal dafür verantwortlich sind. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir da auch mit.
Ja, weil letztens erst dachte ich, was ist das denn? Ja, ich glaube, es ist ein Hubschrauber. Ne? Ja. Und der hat sich nicht von der Stelle bewegt. Der war die ganze Zeit auf einer Stelle und also ich glaube, gefühlt eine halbe Stunde oder so.
Genau.
Ja.
Insbesondere in der Stadt muss man dann halt gucken, mit welchem Winkel man dann letztendlich den Einsatzort einsehen kann, sage ich mal. Und dann muss es im Zweifelfall so sein, dass man einen Schwebeflug geht und dann steht man da eine Weile. Genau.
Ja, und als du die 1000 Stunden dann fertig hattest?
Genau, dann war es an der Zeit, in die Luftrettung zu kommen. Damals habe ich besucht die Luftrettungseinweisung. Es ist halt ein Lehrgang, der ging 2 Wochen, wo man sowohl theoretisch als auch praktisch auf den Einsatz vorbereitet wird. Und nach dem Einweisungslehrgang ging es dann quasi weiter, direkt hier in Hannover, ich erinnere mich. Mhm. Und zwar geht es dann erstmal weiter, dass man mit einem zweiten erfahrenen Piloten fliegt. Das heißt, der sitzt neben einem, quasi der Co-Pilot, und überwacht das, was man so als junger, neuer Pilot quasi macht und hat auch nochmal den einen oder anderen hilfreichen Ratschlag. Und 10 Stunden muss man da quasi begleitet fliegen. Das ist die sogenannte Supervision-Phase. Danach bekommt man nochmal einen sogenannten Line-Check. Und dann ist man auch berechtigt, eigenverantwortlich alleine Rettungseinsätze zu fliegen.
Lange Checkliste. Wow.
Genau.
Aber das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Ich dachte ehrlich gesagt, ihr fliegt immer zu zweit, wie in so einem Flugzeug. So, wenn der eine irgendwie, dem wird schwindelig, dann fliegt der andere weiter oder so.
Genau, also in der Luftrettung ist das nicht so. Da ist man in der Regel zu dritt unterwegs. Mhm. Ich als Pilot, ich fliege den Hubschrauber. Dann ist immer noch dabei der Notfallsanitäter, der hier in dem Fall eine Zusatzbezeichnung hat. TC HEMS, Technical Crew Member, Helicopter Emergency Medical Service. Ja.
Und was machst du so?
Genau, das war jetzt nur der korrekte Ausdruck. Ja. Das ist quasi ein Notfallsanitäter, der am Einsatzort den Arzt unterstützt und beim Fliegen vorne links quasi in Anführungsstrichen als Co-Pilot fungiert. Der kann zwar selber nicht fliegen, hat auch keinen Stick, kein Pitch, also keine Steuerorgane, auf die er zugreifen kann, aber der macht die Navigation, der macht den Funk, guckt mit raus, was essentiell wichtig ist für die Flugsicherheit.
Okay.
Genau, und somit ist es ein buntes Zusammenspiel aus diversen Fraktionen letztendlich.
Ist dann, also klar, der Patient oder die Patientin ist noch drin, aber ist noch Platz für irgendwie Angehörige? Also gerade so bei Kindern?
Den Arzt haben wir eben ganz vergessen, ne? Den
stimmt,
haben wir gerade nicht aufgezählt.
Ja.
Der wird hier aus dem Haus, an der MH aus der Unfallchirurgie gestellt.
Mhm.
Und wir haben Platz für einen Patienten. Mhm. Bei Kindern haben wir die Möglichkeit, wenn es denn medizinisch erforderlich ist, dass ein Angehöriger, sofern es gewichtsmäßig möglich ist, mitfliegen kann auf einem vierten Sitz, den wir hier dabei haben. Das ist durchaus denkbar.
Mhm. Wie viel Kilo dürft ihr transportieren?
Also wir haben ungefähr, ich kann es ja mal grob aufschlüsseln, 250 Kilo Kraftstoff dabei. Das reicht so ungefähr von 1 Stunde 15, 1 Stunde 20 Flugzeit. Und da geht man immer davon aus, dass der Patient 120 Kilo wiegt. Und wenn sich das dann quasi aus Mutter und Kind aufteilt, dann hängt es auch noch so ein bisschen zusammen, wo ist der Einsatzort, wie viel Kraftstoff habe ich zu dem Zeitpunkt schon abgeflogen. Aber in der Regel passt das.
Wie groß ist denn euer Umkreis? Also bis wohin fliegt ihr denn?
Man sagt so über den Daumen gepeilt, dass jeder Rettungshubschrauber 50 bis 70 Kilometer Radius hat. Das bedeutet hier für den Christoph hier, dass wir hauptsächlich die Nachbarleitstellen Heidekreis, Schaumburg, Hameln, Hildesheim, was haben wir da noch, Peine, Gifhorn und Celle bedienen.
Mhm.
Aber dann ist es auch manchmal so, dass ein benachbarter Hubschrauber im Einsatz ist und wenn dann halt noch ein weiterer Hubschrauber benötigt wird, in dessen Einsatzgebiet eigentlich, dann kann es auch mal passieren, dass man ein bisschen weiter hinausfliegt.
Hm.
Ja, also das Weiteste, was ich jetzt persönlich hatte, waren vielleicht mal 80, 90 Kilometer dann. Die Geschichtsbücher lehren, dass wohl auch mal einen Einsatz gegeben haben soll, wo man oben im Bereich Wittmund primär Hubschrauber war und tatsächlich auch ersteintreffend dann Hubschrauber.
Da muss man danach ordentlich aufs Gas drücken, ne, um wieder zur Klinik zu kommen. Auch,
genau,
ne?
Auf den Sprit achten, das ist immer die Hauptsache. Ne?
Ja.
Genau.
Okay, jetzt darfst du mal einen Tagesablauf. Wann startest du?
Also grundsätzlich richtet sich unsere Dienstzeit, da können wir auch direkt zu dem Eingangssatz mal zurückkommen, nach dem Sonnenstand. Wir melden zum Sonnenaufgang an und zum Sonnenuntergang wieder ab. Im Sommer haut das nicht so ganz hin, weil die Sonne da einfach zu lange da ist. Da sind wir von 7 Uhr bis 22 Uhr da, haben dann immer noch eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. Das heißt, im Sommer haben wir 15,5 Stunden Dienst, machen das so 4 Tage am Stück. Und der Dienst beginnt in der Regel immer früh mit dem Vorbereiten des Hubschraubers. Der muss hier in dem Fall aus seinem Hangar hochgeholt werden. Das ist hier noch eine relativ historische Konstruktion mit einer riesigen Hebebühne.
Ach, die haben Garagen?
Ja, genau.
Ach was, der okay.
Nachts muss der ja drinstehen, ansonsten, genau. Und ja, da muss ich den Hubschrauber natürlich checken, Ölstände prüfen auf Leckagen, dass alle Klappen verschlossen sind. Ich muss die elektrischen Systeme checken. Genau, wenn das gemacht ist, gehe ich rein, dann gibt es noch diverse Dokumentation zu überprüfen. Ich muss eine Mass-and-Balance-Berechnung machen. Ich muss das Wetter prüfen. Wetter ist ein großer Faktor in der Luftrettung, überhaupt in der Fliegerei. Ich muss die NOTAMs checken. NOTAMs sind Notice to Airmen, also Nachrichten für Luftfahrer. Will sagen, wenn mal wieder eine Bombenentschärfung ist, hatten wir hier kürzlich erst, dann gibt es in der Regel ein Sperrgebiet, wo nicht reingeflogen werden darf, aufgrund der Gefahr durch die Explosion, die mögliche. Und das wird entsprechend über die NOTAMs veröffentlicht. Und da muss ich mich früh quasi vergewissern, zu wissen, wo das ist. Sonst wird es teuer. Genau. Ja, wenn das dann durch ist, quasi der ganze organisatorische, die ganze organisatorische Vorbereitung, dann sind in der Regel auch alle anderen Besatzungsmitglieder da. Der Sani prüft parallel in der Regel die ganzen medizinischen Geräte.
Ja.
Sani ist jetzt verkehrt gesagt, Notfallsanitäter, ne? Weil er hier. Ne? Und ja, wenn man dann fit ist für den Tag, gibt es nach einem kurzen Briefing dann letztendlich sind wir dann einsatzbereit.
Okay, und dann ihr seid ja, glaube ich, in diesem Container da am Flugdeck, ne?
Genau.
Und da sitzt ihr die ganze Zeit zusammen?
Genau.
Und wartet, dass ein Einsatz kommt?
Genau, wenn dann quasi die ganzen Vorbereitungen abgeschlossen sind, dann machen wir in der Regel erstmal Frühstück.
Muss sein.
Das muss sein. Und ja, dann dauert es in der Regel auch gar nicht lang, bis dann der erste Einsatz kommt.
Wie viele Einsätze habt ihr am Tag, so durchschnittlich? Was sagst du, gibt es mal einen Tag, da ist gar nichts und dann…
Tatsächlich gibt es das auch.
Also ist ja schön, ist ja gut, wenn kein Einsatz ist, ne?
Ganz genau. Es gibt Tage mit 0 Einsätzen, es gibt aber auch Tage mit 5, 6, 7 Einsätzen. Im Schnitt würde ich aufs Jahr sagen, dass wir so bei um die 3 bis 4 Einsätze liegen. Mhm. Klar, im Sommer, wenn die Dienstzeiten so lang sind, hat man natürlich effektiv mehr Zeit, um Einsätze zu machen. Im Winter sind die Tage sehr kurz. Und entsprechend weniger macht man dann auch. Genau.
Wer vertritt euch denn? Also jetzt seid ihr gerade in der Luft und dann würde noch ein neuer Einsatz reinkommen?
Also es läuft ja alles über die Leitstelle in Hannover. Die ist letztendlich für uns verantwortlich und gibt uns entsprechend die Einsätze. Wir haben in unserer Station einen riesengroßen Bildschirm, unser Alarmdisplay quasi, wo dann letztendlich bei einem Einsatz ein Alarm losgeht, sowohl an diesem Bildschirm als auch der Melder, der bimmelt, ein Handy, was bimmelt. Also man kann das nicht überhören letztendlich, wenn denn dann ein Einsatz kommt. Auf diesem Alarmbildschirm sieht man dann auch direkt die Einsatzadresse mit einem Kursstrich. Das heißt, ich weiß schon mal grob, in welche Richtung ich fliegen muss, wie lange das ungefähr dauert. Ja, und dann ziehen wir die Schuhe an, los geht's.
Auch schon eine Verdachtsdiagnose? Also wisst ihr, worum es sich dann handelt? Keine Ahnung, Autounfall oder irgendwie?
Genau. Grob steht das schon Brand. Drauf, entweder Verkehrsunfall oder internistischer Notfall, Atemnot, genau.
Okay. Was sind das denn tatsächlich für Notfälle? Also wann wird man mit einem Hubschrauber abgeholt und nicht mit einem Rettungswagen?
Wenn man jetzt letztendlich den Notruf wählt, dann erzählt man ja quasi der Leitstelle oder dem Disponenten, was genau vorgefallen ist. Und der sammelt dann quasi die Informationen. Und wenn es dann indiziert ist, dass ein Rettungswagen kommt, dann schickt er den los und dann gibt es noch sogenannte Notarztindikationen. Und dann entscheidet letztendlich der Rechner, welches Rettungsmittel das schnellste ist.
Okay.
Das bedeutet, hier in der Stadt haben wir eine relativ hohe Fahrzeugdichte, eine NEF-Dichte, notarztbesetzte Fahrzeugdichte, sodass wir in der Stadt eher selten sind. Aber gerade in diesen ländlichen Bereichen, hoch in Richtung Wedemark, Richtung Uetze oder Richtung Springe, da sind wir oftmals schnellstes Rettungsmittel und dort sind wir dann quasi überwiegend als Notarztzubringer tätig. Genau.
Ich habe mal gehört, ihr seid dann, wenn dann der Alarm losgeht, in 2 Minuten in der Luft. Ist das richtig? Ja, das stimmt?
Das ist zumindest die Vorgabe, genau. Ich glaube, das ist aus der Abrückeordnung, da wird das festgelegt, dass man entsprechend innerhalb von 2 Minuten in der Luft sein sollte. Das ist natürlich ziemlich sportlich.
Ja.
Genau, aber das ist natürlich das Ziel.
Ach, das ist ja krass. Okay. Und du hattest vorhin was mit dem Wetter gesagt, ne? Gibt es Wetterbedingungen, wo du sagst, ne, fliege ich jetzt nicht? Also das mache ich nicht?
Absolut. Ich glaube, die Woche.
Oder dürft ihr auch nicht, ne?
Genau. Also wir fliegen immer nach Sicht. Das heißt, ich muss sehen, wo ich hinfliege. Und ich glaube, Mittwoch war es, war ziemlich viel Nebel, hat der Kollege berichtet. Und die waren den ganzen Tag, glaube ich, abgemeldet. Im Nebel sieht man keine Stromleitung, sieht man keine Windräder und würde tatsächlich auch die Orientierung verlieren, weil du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Ja. Und das würde im Zweifel mit einem Unfall enden. Und deswegen gibt es Wettermindestbedingungen, die einzuhalten sind. Und genau, im Zweifel muss man am Boden bleiben.
Andere Hürden als Hubschrauberpilot? Also jetzt bist du abgehoben, aber wie ist denn das Landen? Also das stelle ich mir halt auch schwierig vor. Ne? Es sieht auch manchmal sehr wackelig aus, ne? Dass man dann irgendwie so auf beiden Füßen aufkommt. Ja. Oder da, wo ein Rettungswagen jetzt auch nicht hinkommt, müsst ihr wahrscheinlich auch manchmal im Einsatz sein, irgendwo auf einer Waldlichtung oder so stelle ich mir das immer vor. Oder so sieht man es ja auch in irgendwelchen Notrufsendungen. Dann irgendwo im Wald landen oder auf irgendeiner Kuhwiese oder kam dir da schon mal irgendwie was, wo du gesagt hast, oh Gott, das ist jetzt ja echt schwierig?
Also grundsätzlich, gerade wenn du jetzt von Einsätzen im Wald berichtest, musst du den Einsatzort erstmal finden. Das ist die erste Herausforderung. Und dann musst du natürlich gucken, dass du möglichst nah am Einsatzort landen kannst, damit entsprechend auch die schnelle Hilfe dann am Patienten ist. Und das ist sicherlich ab und zu mal herausfordernd und man muss dann halt gucken, wie das am besten geht. Wir haben ja den deutlichen Vorteil, dass in Niedersachsen oft die Polizei mit dazu alarmiert wird, die im Zweifel, wenn man nicht direkt vor Ort landen kann, dann auch als Shuttle dient. Das ist ein riesengroßer Vorteil und hat sich bezahlt gemacht bislang, würde ich sagen. Das klappt natürlich nicht immer, ne? Im Zweifel muss dann auch mal ein paar Meter gegangen werden. Oder neulich erst wieder passiert, da konnte die Polizei leider nicht rechtzeitig kommen, dann muss man sich im Zweifel auch mal ein Auto anhalten und den freundlichen Mitbürger bitten, ob die nicht vielleicht mal kurz...
Ach, was für spannend für die dann auch, oder?
So. Absolut, absolut.
Wir sind im Noteinsatz, wir brauchen ihr Auto. Genau. Ist ja auch ein bisschen wie im Film, oder?
Genau, aber viele halten dann auch schon freiwillig an, muss man sagen.
Ja. Steigst du dann auch mit aus oder bleibst du quasi am Steuer, damit du jederzeit dann auch wieder abheben kannst?
Also, wenn wir letztendlich am Ortsrand landen und das ist irgendwo in der Ortsmitte, dann bleibe ich beim Hubschrauber. Den kann ich ja nicht einfach so alleine lassen.
Na klar.
Wenn ich vor Ort landen kann, dann gehe ich auch gerne mal mit zur Hand, wenn es denn vonnöten ist. Insbesondere bei Patienten, die wir dann transportieren, bereite ich dann schon mal alles vor. Also bereite den Hubschrauber vor, die Trage raus. Dann hilft man halt beim Umlagern mit, ne?
Ja, super.
Genau.
Und wenn jetzt irgendwelche technischen Schwierigkeiten am Hubschrauber sind, also wenn ihr gerade in der Luft seid, wie reagiert man da? Hattest du sowas schon mal?
Genau, also auch an einem Hubschrauber kann mal was kaputt gehen. Grundsätzlich muss man sagen, es sind sehr zuverlässige Fortbewegungsmittel, aber der Hersteller hat entsprechend schon vorgesorgt, dass wenn mal was ausfällt, dann ploppt da eine sogenannte Caution auf, das ist wie so eine Warnung letztendlich, dass das und das jetzt kaputt ist und da gibt es eine entsprechende Checkliste, da gucken wir dann zusammen rein und bearbeiten dann letztendlich dieses Verfahren ab und dann muss entschieden werden, je nachdem was das ist, können wir den Einsatz noch durchführen, ja, nein, müssen wir zurückfliegen, müssen wir vielleicht sogar direkt landen, das hängt dann immer davon ab, welche Art von Störung das ist. Genau, ich persönlich musste jetzt noch nicht direkt landen, weil irgendwas kaputt gegangen ist, sondern konnte immer in der Regel den Einsatz fortführen. Und dann wurde das entsprechend behoben.
Jetzt haben wir gerade von Notfällen gesprochen. Macht ihr manchmal auch geplante so Intensivverlegungen oder so?
Also grundsätzlich gibt es für Intensivverlegungen die sogenannten ITHs, die Intensivtransporthubschrauber. Hier in Hannover haben wir da den Christoph Niedersachsen am Flughafen stehen.
Das ist der Rot-Weiße, ne?
Das ist der Rot-Weiße, genau. Die sind noch einen Tacken größer, haben ein bisschen mehr Equipment mit dabei, haben auch so eine Trage, wie so aus einem Rettungswagen, die man da in die Klinik reinschieben kann. Die sind einfach dafür durchaus besser geeignet. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass die mal unterwegs sind und dann gibt es eine Verlegung aus diversen Gründen. Dann tritt die COST, so heißt die hier, in Niedersachsen, die Koordinierungsstelle für Intensivverlegungen quasi, an uns heran. Und ich muss dann prüfen, ist es fliegerisch machbar? Das heißt, passt das Wetter, passt das mit dem Gewicht, mit dem Sprit? Dann gebe ich mein Go und der Arzt muss parallel abklären, inwiefern das medizinisch indiziert ist, weil unterm Strich nimmt man ja quasi den Primär-Luftrettungshubschrauber aus der Region hier heraus. Und wenn die medizinische Indikation dafür steht, das heißt, wenn es eine Notfallverlegung ist und es medizinisch vor allen Dingen auch durchführbar ist, dann machen wir das auch.
Wenn mal so ein Einsatz ist, also das nimmt einen ja irgendwo auch mit, ne? Also gerade weil es ja einfach Notfälle sind, ne? Habt ihr da, also besprecht ihr diese nach oder quatscht ihr da irgendwie rüber bei euch dann in der Runde und wenn es morgens beim Frühstück ist,
genau,
und da irgendwie aufgefangen wird?
Das ist ja doch immer mal eine Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten und ja, dann redet man auf jeden Fall darüber. Ich persönlich habe in Anführungszeichen das Zeichen das Glück, ich bin ja nie so richtig direkt mit dabei, ne? Also mein höchster Respekt an meine Kollegen, die da direkt am Patienten sind. In der Regel ist der Patient versorgt, wenn ich dann den Kontakt habe. Ich helfe dann mit beim Umlagern und so weiter. Somit habe ich einen gewissen Abstand, von daher komme ich ganz gut damit klar.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, ne, dass du dich da so ein bisschen abgrenzen kannst, ne?
Genau.
Dass da so ein bisschen so die... ja, so wie so ein Vorhang quasi ist, ne? Ich meine, du musst ja auch hochkonzentriert sein.
Genau.
Ne? Wenn du da jetzt irgendwie in Gedanken versinkst und irgendwie abschweift, dann
genau,
ist die
Auftrag
Nase schnell mal unten.
Genau, sicher von A nach B zu fliegen.
Super. Und in der Freizeit fliegst du auch, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Machen ja manche dann so irgendwie, ne? Mal jetzt kein Hubschrauber, aber andere Flugmittel, so Paragliden oder
Segelflieger machen
Segelflieger, viele noch. Segelflieger, genau.
Ja, nee, aber durch Spätestens jetzt durch die Tochter habe ich da gar keine Zeit mehr dafür. Mhm. Da nutze ich dann auch jede Minute, wo ich zu Hause sein kann.
Ja, schön. Würdest du sagen, dass Hubschrauberfliegen gefährlich ist? Also, weil, ne, also ich finde das, glaube ich, gefährlich, wenn ich mir das angucke, oder ich würde mir das, glaube ich, auch nie zutrauen.
Ist ja. Gefährlich würde ich nicht sagen. Man sagt ja, die Luftfahrt ist eine der sichersten Fortbewegungsmethoden, die es so weltweit gibt oder überhaupt gibt. Natürlich bewegen wir uns hier in einem Spektrum, wo wir Außenlandungen durchführen und nicht an dem Flugplatz landen, wo ein gewisses Risiko besteht. Sicherlich fliegt man auch bei Wetter, was teilweise grenzwertig ist, was auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Und ja, es kann auch mal was ausfallen am Hubschrauber, was auch wiederum ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber dafür sind wir letztendlich gut geschult, wissen, was wir tun müssen. Mhm. Und in dem Sinne gefährlich würde ich jetzt so nicht sagen.
Das heißt, die Familie muss sich auch nicht mehr Sorgen machen als bei einem anderen Beruf.
Ganz genau.
Okay, dann gern noch eine Abschlussfrage. Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum du deinen Beruf so gern machst und was du Menschen sagen würdest, die vielleicht noch überlegen, selber Pilot zu werden.
Ja, also insbesondere hier bezogen auf den Rettungshubschrauber ist für mich einfach die Teamarbeit ein wesentlicher Punkt, der die Arbeit einfach richtig Spaß machen lässt. Man hat viel Kontakt auch zu anderen Menschen, sei es jetzt der bodengebundene Rettungsdienst, mit dem man ja zusammenarbeitet, aber auch andere Kollegen. Ich hatte es vorhin eingangs erwähnt, dass die Landespolizei immer mit unterstützt zur Landeplatzsicherung. Das ist einfach eine gute Sache. Fliegen ist sowieso mein Traum. Fliegen ist was Tolles. Es ist hier die Kombination letztendlich und man macht noch was Gutes dabei. Man kann im besten Fall noch jemandem dabei helfen. Von daher würde ich es persönlich immer wieder machen und kann die Leute, die damit liebäugeln, nur aufmuntern, sich schlau zu machen und letztendlich den Weg auch einzuschlagen. Genau. Aber es ist nicht nur der Pilot, um das mal so festzuhalten. Manchmal ist es ja auch so, dass aus irgendwelchen Gründen mit der Piloterie nicht klappt. Auch die technische Seite ist ziemlich interessant, wer also technisch versiert ist und zum Beispiel Fluggerätemechaniker werden will oder gar Luftfahrtprüfer. Auch die werden händeringend gesucht, da kann ich nur aufmuntern. Macht euch schlau, bewerbt euch und ihr werdet gern genommen.
Super, das war ein schöner Abschlusssatz. Ich freue mich total, dass du da warst, ja, dass wir sprechen konnten und dass wir mal einen Einblick in dein Berufsbild bekommen konnten.
Sehr gern.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Stark, dass ihr heute wieder dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen immer mittwochs in der Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Bleibt standhaft.